Heute habe ich Carina zu Gast. Ihr kennt Carina schon von dem einen oder anderen Lieblingsfehler. Und heute werden Carina und ich über Notfälle bei PatientInnen mit Herzschrittmachern und ICDs sprechen. Carina, möchtest du dich für die HörerInnen, die dich noch nicht kennen, trotzdem einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Carina, ich bin Assistenzärztin im 5. Jahr in der Kardiologie. Wir haben bei uns im Haus so knapp 100 kardiologische Betten, dazu eine Intensivstation internistisch, die kardiologisch geführt wird mit 13 Betten und auch die Notaufnahme wird von uns geführt. Und so ungefähr vor einem Jahr war ich für etwa 2 Monate sehr viel mit im Schrittmacher bzw. Defi-OP und in der entsprechenden Ambulanz und habe da so ein bisschen Wissen aufgeschnappt, was ich gerne mit euch teilen möchte.
Sehr cool. Ich freue mich sehr, Carina, dass wir das heute zusammen machen, weil es einfach sehr, sehr viele Dinge gibt, die bei PatientInnen mit Herzschrittmachern vielleicht anders sind, vielleicht aber auch gleich sind wie bei allen anderen PatientInnen. Und damit wollen wir uns jetzt gleich einmal beschäftigen. Erstmal die ganz Basics zum Anfang. Welche Arten von Herzschrittmachern gibt es überhaupt und was sind vielleicht auch die Besonderheiten oder Einsatzgebiete? Ich würde direkt mal anfangen mit dem, was wir aus der Präklinik alle kennen oder auch aus Notfallsituationen innerklinisch, nämlich mit dem transkutanen Pacing. Das kann man überbrücken als Notfalltherapie einsetzen, zum Beispiel bei relevanten Bradykardien, wenn die PatientInnen hämodynamisch instabil sind. Das funktioniert so, dass man 2 meist Defi-Patches auf die Haut aufklebt. Und zwar kann man sowohl anterior-posterior als auch anterolateral pacen. Und häufig sieht man bei niedrigeren Stromstärken zwar eine Stimulation im EKG, wichtig ist aber halt, dass man dann darauf achtet, dass auch ein Output kardial generiert wird, zum Beispiel wenn man eine Arterie einlegen hat, dass es dann bei der Arterie halt auch Ausschläge gibt oder dass man immerhin den Puls tastet, wenn man präklinisch keine Arterie hat, damit man sich sicher ist, dass eben auch der Stromstoß, der abgegeben wird, zu einem Output führt. Wichtig ist halt, man braucht da häufig relativ viel Strom, einfach aufgrund der Thoraximpedanz. Und das tut den Patienten ziemlich weh. Deswegen lohnt es sich, die PatientInnen ein bisschen zu sedieren. Die nächste Stufe, die man dann machen kann, ist der transvenöse Schrittmacher. Das ist auch ein überbrückendes Verfahren. Die meisten von euch kennen das vielleicht aus der Notaufnahme oder von der Intensivstation. Man kann das theoretisch über einige Tage machen. Das Problem ist, dass diese Schrittmacher gerne mal dislozieren und dann halt nicht mehr so gut funktionieren. Und das funktioniert so, dass eine Sonde in der Regel über die Vena jugularis, Subclavia oder Femoral alles eingeschwemmt wird. Man legt meistens eine Schleuse ein und schwemmt dann darüber die Schrittmachersonde ein. Und meistens legt man die Schrittmachersonde in den rechten Ventrikel, weil man da einfach anatomisch am besten drankommt. Grundsätzlich kann man auch die Sonde nur bis ins rechte Atrium vorschieben, wenn einem das gelingt. Das ist möglich. Aber in den allermeisten Fällen liegt die im rechten Ventrikel. Und wichtig ist einfach, dass die PatientInnen dann natürlich monitorpflichtig sind und eine intensivmedizinische oder zumindest IMC-Überwachung brauchen und dass man die PatientInnen halt mit diesem Schrittmacher, weil die so leicht dislozieren, eben auch schlecht mobilisieren kann. Man braucht hier keine Sedierung, weil die Stromstärken natürlich deutlich geringer sind und eben intrakardial gepaced wird und es ist aufgrund der leichten Dislokation aber eben sinnvoll, dass man regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Schicht, die Lage des Schrittmachers kontrolliert, zum Beispiel mit dem Echo, und einmal die Funktionalität testet, damit man sich sicher ist, also das ist ja eine Notfallmaßnahme, dass halt bei dem Patienten, der vielleicht schrittmacherabhängig ist, der Schrittmacher auch sicher gut funktioniert und man da nicht Probleme bekommt. Genau, habe ich irgendwas vergessen, Carina?
Eine kleine Anmerkung, genau. Du hast gesagt, dass man die Sonde auch theoretisch nur bis ins rechte Atrium vorlegen kann. Das bringt natürlich nur was, wenn die Bradykardie durch den Vorhof bedingt ist und die AV-Überleitung noch richtig funktioniert. Bei einem höhergradigen AV-Block muss die Sonde auf jeden Fall im rechten Ventrikel liegen und im rechten Atrium ist meistens die Dislokationsgefahr noch deutlich größer als im Ventrikel, weshalb es schon einfach auch mit einem geringeren Dislokationsrisiko verbunden ist, wenn man die Sonde bis in den rechten Ventrikel vorschiebt. Und das passiert zwar meistens nicht innerhalb so kurzer Zeit, aber viele Patienten, die irgendwie beispielsweise schon ein Six-Sinus-Syndrom oder einen sinoatrialen Block haben, also eine Vorhofbradykardie, entwickeln mit der Zeit auch noch einen AV-Block und spätestens dann braucht man auch die Sonde im rechten Ventrikel. Deswegen ist es immer der bessere und sicherere Weg, die Sonde bis wirklich in den Apex des rechten Ventrikels vorzuschieben.
Sehr gut, danke für den Hinweis. Ich glaube, der Vorteil ist halt, aber da kommen wir gleich auch bei den unterschiedlichen, wie soll ich sagen, implantierten Schrittmachersystemen sicher nochmal drauf. Der Nachteil am ventrikulären Pacing ist natürlich, dass die Vorhofkontraktion einfach verloren geht für den Patienten. Und das habe ich jetzt auch erst gelernt bei meinen herzchirurgischen PatientInnen, dass das doch einen relevanten Unterschied machen kann. Genau, mir war das ehrlich gesagt bis dahin nicht so klar. Deswegen kann man je nach Indikationsstellung halt überlegen, ja, ob eine atriale Sonde Sinn machen kann. Aber du hast völlig recht, bei den allermeisten Patienten machen wir ja transvenöse Pacer, weil sie einen höhergradigen AV-Block haben und dann macht es keinen Sinn. Genau.
Ja, genau. Nicht nur bei den herzchirurgischen Patienten, sondern auch vor allen Dingen bei Patienten mit AV-Klappeninsuffizienzen oder diastolischer Dysfunktion, also Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, ist die Vorhofkontraktion nochmal besonders wichtig.
Sehr gut. Genau. Das nächste System, was es gibt, sind epikardiale Schrittmacher. Das kennen diejenigen von euch, die schon mal herzchirurgische PatientInnen betreut haben, sicher. Da wird einfach perioperativ werden Schrittmacherelektroden auf das Epikard aufgenäht. Und es gibt auch noch andere seltene Indikationen für eine permanente epikardiale Schrittmacherversorgung. Zum Beispiel kann man das in seltenen Fällen bei angeborenen Herzfehlern einsetzen. Oder auch überbrückend für ein paar Wochen bei einer Schrittmacherendokarditis, weil man dann ja aufgrund der Infektion die alten intrakardialen Sonden entfernen muss, die PatientInnen aber möglicherweise halt eben schrittmacherabhängig sind und man dann eine vorübergehende Lösung braucht, bis die Infektion ausgeheilt ist und man einen neuen dauerhaften Schrittmacher einlegen kann. Genau. Dann relativ, wie soll ich sagen, modern gibt es Leadless-Schrittmacher. Das sind ganz kleine Aggregate, die in der Regel durch die Vena femoralis direkt in die Wand des rechten Ventrikels implantiert werden. Das sind meistens Einkammerschrittmacher. Deswegen haben sie auch ein relativ limitiertes Einsatzgebiet, zum Beispiel bei PatientInnen, wo die Zugangsvene, wo man sonst normalerweise einen normalen Schrittmacher quasi implantieren würde, verschlossen ist. Oder bei PatientInnen, die früher schon mal eine Schrittmacherendokarditis hatten, kann man das manchmal einsetzen. Und es gibt relativ neu jetzt auch Zweikammersysteme, wo ein Aggregat im rechten Atrium und ein Aggregat im rechten Ventrikel liegt. Und die haben quasi einen eigenen Schrittmacher in jeder Kammer und die kommunizieren über Funk miteinander, sodass man dann so auch eine AV-Synchronisation erreichen kann. Diese Schrittmacher können quasi nicht explantiert werden, weil die in der Ventrikelwand einwachsen und deswegen muss man, wenn die Batterielaufzeit erreicht ist, dann ein neues Gerät implantieren. Das ist also eher ein Gerät für ältere Menschen, weil halt, wenn man einem sehr jungen Menschen so ein Gerät implantiert, dann über die Jahrzehnte mehrere Geräte im Ventrikel liegen und das suboptimal ist. Genau. Dann, Carina, magst du vielleicht was zu den normalen Schrittmachern erzählen? Kann man irgendwie noch, genau, gibt es doch ein schönes anderes Wort außer normale Schrittmacher?
Ehrlicherweise fällt mir auch nichts Besseres ein. Die ganz klassischen implantierten Schrittmacher, aber wirklich ein gutes Wort kenne ich dafür auch nicht. Vielleicht hat ja jemand von den Hörerinnen oder Hörern noch eine gute Idee, wie man das noch besser nennen kann. Also das sind die klassischen endokardialen Schrittmacher, wo die Sonden auch wieder über eine Vene ins Herz hineingeführt werden und ein Aggregat im Bereich des Musculus pectoralis unter die Haut oder tatsächlich unter den Muskel implantiert wird. Wenn da irgendwann die Batterie leer ist, bleiben die Kabel im Herzen liegen und das Aggregat muss aber operativ ausgetauscht werden. Also die kann man nicht aufladen oder sowas. Mhm. Die Schrittmacher werden, wie gesagt, über eine kleine OP eingebaut. Das ist so ein Hautschnitt von etwa 3 bis 5 Zentimetern unterhalb des Schlüsselbeins parallel zur Schulter. Kann theoretisch in lokaler Betäubung gemacht werden. Bei uns im Haus kriegen die Patienten alle zusätzlich noch eine leichte Sedierung, um einfach entspannter zu sein. Und wie gesagt, über eine Vene, entweder die Subclavia, bisschen moderner ist, aber über das operativ die Cephalica oder Axillaris freigelegt werden und darüber dann halt die entsprechenden Kabel vor zum Herzen geschoben werden. Die Cephalica ist meistens ein bisschen schmaler, wenn man da 3-Kammer-Systeme verwenden will, kann das manchmal problematisch werden, was schon mal ein Vorteil sein kann, wenn man über die Subclavia geht, die einfach ein bisschen größeren Durchmesser hat. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt das Ganze als Mehrkammersysteme, Einkammer-, Zweikammer- oder Dreikammer-Schrittmacher. Bei den Einkammer-Schrittmachern gilt im Prinzip das Gleiche, was wir gerade auch schon zu den passagieren transvenösen Schrittmachern gesagt haben. Meistens liegen die Sonden im rechten Ventrikel und sorgen dementsprechend halt für eine ventrikuläre Aktion, aber eben ohne, dass die Vorhofaktion wahrgenommen wird. Dementsprechend gibt es keine Synchronität mehr zwischen Vorhof und Ventrikel mit den Problemen, die wir gerade auch schon genannt hatten. Deswegen werden die hauptsächlich dann verwendet, wenn Patienten ein permanentes Vorhofflimmern haben, weil dann sowieso ja keine Vorhofaktion mehr vorhanden ist.
Oder zumindest keine geordnete.
Richtig, genau. Und auch das ist eher dann System für ältere Patienten. Hier gilt aber genau das Gleiche, was wir gerade auch schon für den Passagieren-Schrittmacher gesagt haben. Wenn jetzt jemand wirklich nur ein Six-Sinus-Syndrom oder einen sinoatrialen Block hat, dann reicht es auch, oder dann kann man den Einkammerschrittmacher auch wirklich nur im rechten Vorhof implantieren, damit man dann, also weil die AV-Überleitung ja noch vorhanden ist und es prinzipiell auch immer besser ist, wenn der Patient einen eigenen Rhythmus hat und nicht Schrittmacher stimuliert ist. Zumindest bei den Ein- und Zweikammersystemen gilt das. Aber wie gesagt, viele Patienten, die bereits einen sinoatrialen Block haben, entwickeln früher oder später auch noch einen AV-Block. Und wenn dann noch eine zusätzliche rechtsventrikuläre Sonde notwendig wird, müssen die Patienten halt nochmal operiert werden. Das alte Aggregat kann dann nicht mehr weiterverwendet werden, weil das halt nur einen Anschluss hat als Einkammersystem. Das heißt, die Patienten brauchen ein neues Aggregat und wenn dann das alte Aggregat vielleicht nur 1 oder 2 Jahre alt ist, ist es halt im Endeffekt verschwendet.
Ja.
Genau. Für die Einkammersysteme gibt es neuerdings auch noch die Möglichkeit, im rechten Ventrikel zu stimulieren, aber nicht am Apex, sondern am Hissbündel oder im Bereich des linken Tavara-Schenkels. Wenn man am Hissbündel stimuliert, hat das halt den Vorteil, dass der rechte und der linke Ventrikel zeitgleich stimuliert werden.
Krass, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Das ist ja cool.
Gibt es auch noch nicht so lange, ist primär über die Dreikammersysteme entstanden und dann hat man festgestellt, ach ja, eigentlich funktioniert das ja auch als Einkammersystem. Also wie gesagt, Hissbündelstimulation ist die mit einer Kammer ist die oder mit nur einer Sonde ist die einfachste Art und Weise, wie man eine kardiale Resynchronisation zwischen dem rechten und dem linken Ventrikel wiederherstellen kann. Am Hissbündel hat man aber oft Probleme mit der Wahrnehmung, wodurch dann der Schrittmacher nicht unbedingt so auf reagiert, wie es notwendig wäre, weil es zum Beispiel noch eine eigene Herzaktion gibt. Das erklären wir euch gleich nochmal genauer. Und dementsprechend nutzt man nur eine Hissbündel-Elektrode eher selten. Wie gesagt, man kann auch ein kleines Stückchen distal davon im LBB-Bereich, also im Bereich des Left Bundle Branch, des linken Tavara-Schenkels, stimulieren. Dann hat man aber halt nur eine Stimulation für den linken Ventrikel, sodass man nicht so viele Vorteile hat im Vergleich zur Stimulation nur vom rechten Ventrikel.
Kann ich noch ganz kurz was fragen? Was ich mich schon immer gefragt habe, diese Schrittmacher-Elektroden werden einfach eingelegt, oder? Und wachsen dann gegebenenfalls da fest, wo sie zu liegen kommen. Die werden nicht befestigt, richtig?
Nee, das ist nicht richtig. Die Schrittmacher-Elektroden haben am Ende eine Schraube dran, die du dir so ein bisschen vorstellen kannst wie ein Korkenzieher. Und damit es keine Verletzungen gibt, während die implantiert werden, sind die erst unter so einer Art Schutzhülle noch am Ende der Elektrode versteckt, werden also mit Schutzhülle drüber implantiert. Wenn man dann der Meinung ist, es liegt an der richtigen Stelle, dann dreht man das Schräubchen raus. Das verankert sich dann schon so ein bisschen im Myokard. Und man macht grundsätzlich also während der OP immer wieder Abfragen, gerade auch bei der kardialen Resynchronisationstherapie, wie breit der QRS-Komplex noch ist, ob alle Parameter so funktionieren, wie sie sollen. Und wenn man dann damit zufrieden ist, dann näht man die Sonden am Eingang in der Vene auch nochmal fest. Also die haben dann
Ah,
schon
krass.
zwei Fixationspunkte, zumindest die Sonden, die in die Kammer eingelegt werden. Ganz fest sind die damit noch nicht. Richtig fest sind die wirklich erst dann, wenn sie ins Myokard eingewachsen sind, sich eine Fibrose drumherum gebildet hat, was so ein paar Wochen dauert. Deswegen sage ich meinen Patienten auch immer, dass sie die ersten mindestens 2 Wochen den Arm auf der Seite, wo das Aggregat liegt, nicht über 90 Grad elevieren oder antevertieren sollen, weil die Rückflussvenen des Arms ja im Endeffekt genau die
Ja, klar.
gleichen sind, wo dann auch die Schrittmacher Elektroden drüber laufen, und wenn man den Arm hochzieht, die Schulter hochzieht, dann kommt Zug auf die Sonden, dann können die nicht so gut einwachsen.
Spannend, wieder was gelernt. Vielen Dank.
Genau. Es gibt tatsächlich eine Sondenart, die nicht eingeschraubt wird. Das sind die klassischen Sonden für die CRT-Therapie, also die Dreikammersysteme, wenn die im Koronarsinus bzw. den dort angrenzenden Venen zu liegen kommen. In eine Vene kannst du halt leider keine Schraube einsetzen. Das
Sonst
könnte
gibt's
etwas
ein Loch.
gefährlich werden. Genau, deswegen bleiben die tatsächlich einfach liegen. Da komme ich aber gleich auch nochmal zu. Genau, ich glaube, das war zu den Einkammersystemen das Wichtigste. Der Klassiker sind eigentlich die Zweikammersysteme, dass man eine Sonde im rechten Atrium und eine im rechten Ventrikel hat, um einfach die ganz normale oder um der physiologischen Reizleitung mit erst pumpt der Vorhof, dann pumpt die Herzkammer, möglichst nah dran ranzukommen. Klassiker an Indikationen hierfür sind einfach die höhergradigen AV-Blockierungen. Ob dann noch Sinusknotenerkrankungen dazukommen oder nicht, ist relativ egal. Nur eine Sonde im rechten Ventrikel ist halt wieder das Problem, dass man den Vorhof nicht wahrnehmen kann und dementsprechend nicht auf den Vorhof getriggert reagieren kann und dass dann wieder die Probleme entstehen, die wir vorhin schon mal genannt hatten. Ein häufiger Grund, warum man auch einen Zweikammer-Herzschrittmacher einbaut, ist ein Bradytachykardie-Syndrom, was ja häufig bei Vorhofflimmern vorkommt, dass die Patienten, wenn sie im Vorhofflimmern sind, zu tachykard sind. Aber wenn sie entweder in einem Sinusrhythmus sind oder einfach auch nur bradykardisierende Medikamente, selbst in niedrigster Dosis, kriegen, dass sie darunter zu bradykard werden oder längere Pausen entwickeln. Dann kriegen die auch einen Herzschrittmacher, der halt verhindert, dass die Patienten zu bradykard werden und man ihnen dann Medikamente geben kann, die Tachykardherzrhythmusstörungen verhindern. Wenn jetzt Patienten viel nur rechtsventrikulär stimuliert werden, egal ob jetzt mit Atrium oder ohne Atrium, aber nur rechtsventrikulär und nicht noch zusätzlich linksventrikulär, dann ist ja das Problem, dass die Stimulation des linken Ventrikels rein über das Myokard von rechts nach links weitergeleitet wird. Also der rechte Ventrikel wird über den Schrittmacher stimuliert. Im linken Ventrikel gibt es keine Herzeigenaktion, deswegen wird der Stromfluss über das Myokard von rechts nach links weitergeleitet. Was zur Folge hat, dass der rechte und der linke Ventrikel nicht zeitgleich kontrahieren,
Naja,
sondern so
das
ein
ist
bisschen
suboptimal.
zeitversetzt. Genau. Wenn beide Ventrikel zeitgleich kontrahieren, dann drücken die sich ja am Septum gegeneinander ab, also jetzt sehr plastisch dargestellt, wodurch natürlich alle Kraft dazu verwendet werden kann, auch eine Ejektionsfraktion möglichst hoch hinzukriegen, also dass möglichst viel Blut ausgeworfen wird. Wenn jetzt beide Kammern halt nicht mehr zeitgleich pumpen, geht immer ein bisschen Kraft in Richtung des Septums und der anderen Kammer verloren,
Also die
wodurch
drücken sich dann quasi gegenseitig weg, oder? Damit man sich das bildlich vorstellen kann.
genau, also wenn der rechte Ventrikel pumpt, dann drückt er halt schon ein bisschen halt auch in Richtung links. Da am Septum kann keine Kraft aufgebaut werden und der es wird halt weniger Blut ausgeworfen und auf der linken Seite halt genau das Gleiche, sogar noch auffälliger, weil das Septum hauptsächlich linksventrikulär den Muskel darstellt. Und das kann tatsächlich früher oder später zu einer sogenannten schrittmacherinduzierten Kardiomyopathie führen, also einer Reduktion der EF einfach durch diese Dyssynchronie zwischen beiden Hauptkammern. Das kann tatsächlich schon ab 20% rechtsventrikulärer Stimulation passieren. Und 20% sind ja jetzt erstmal gar nicht so viel. Klar, je häufiger rechtsventrikulär stimuliert wird, desto höher ist das Risiko. Also bei über 90% rechtsventrikulärer Stimulation entwickeln es viele Patienten, wobei ich euch jetzt keine genauen Daten nennen kann, wie viele es tatsächlich sind. Und auch 20% rechtsventrikuläre Stimulation ist kein ganz klarer Cut-off-Wert, sondern man hat nur festgestellt, eben ab ungefähr 20% rechtsventrikulärer Stimulation ist einfach das Risiko erhöht. Deswegen sind die sogenannten Dreikammersysteme, kardiale CRT-Systeme, also kardiale Resynchronisationstherapie, entwickelt worden, wo einfach auch eine Sonde in den linken Ventrikel oder nicht in den linken Ventrikel, aber zur Stimulation für den linken Ventrikel mit implantiert wird. In den linken Ventrikel wäre schwierig, weil dann müsste man entweder das Septum durchstechen oder
kommt man nicht so gut dran.
Nee, oder arteriell vorgehen oder im Atrium das Septum durchstechen, was vielleicht noch geht, und dann aber die Sonde komplett geknickt in den linken Ventrikel legen. Das funktioniert alles nicht so gut. Deswegen war die klassische Methode hier, was ich vorhin schon erwähnt hatte, der Verlauf durch den Koronarsinus. Für diejenigen von euch, die mit Herzanatomie vielleicht nicht mehr ganz so viel am Hut haben, der Koronarsinus ist im Prinzip die große Vene, die das Blut, was zur Durchblutung des Herzens verwendet wird, drainiert und dann in den rechten Vorhof wieder zurückführt. Und der verläuft im Sulkus zwischen dem rechten, zwischen den Arterien und den Ventrikeln. Das heißt, man geht im Prinzip retrograd über den rechten Vorhof mit der Elektrode in den Koronarsinus hinein, und die Spitze von dieser Elektrode bleibt dann in einer der großen zuführenden Venen vom Koronarsinus liegen. Hier muss man unter Umständen ein bisschen ausprobieren, welche der zuführenden Venen am besten ist. Wie gesagt, intraoperativ wird eigentlich immer getestet, wie breit der QRS-Komplex noch ist mit der zusätzlichen Sonde unter der Schrittmacherstimulation, um einen möglichst schmalen QRS-Komplex als Zeichen von einer wieder vorhandenen Synchronität zwischen dem rechten und dem linken Ventrikel wiederherzustellen.
Mhm. Spannend.
Ja, ist auch nicht ganz leicht, diesen Koronarsinus aufzusuchen. Man braucht auf jeden Fall Kontrastmittel dafür. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Datenlage zu kontrastmittelinduzierter Nephropathie eher gering ist. Nichtsdestotrotz gibt es Situationen, klar, wenn Patienten eine Kontrastmittelallergie haben oder eben vielleicht auch, wenn sie akut auf chronischen Nierenversagen sind oder so, wo man zumindest zweimal drüber nachdenken sollte, ob es jetzt sinnvoll ist, in den Patienten so viel Kontrastmittel reinzuspritzen, dass man diesen Coronasinus finden kann. Deswegen hat es über die letzten Jahre andere Methoden gegeben, wo man den Sonde für den linken Ventrikel implantieren kann. Und zwar sind das im Prinzip die Sachen, die ich für das Einkammersystem vorhin auch schon mal genannt hatte. Dem physiologischen Reizleitungssystem am ähnlichsten ist eine Stimulation im Bereich des Hissbündels, weil man dann ja wirklich rechts und links komplett zeitgleich stimuliert. Und dadurch beide kann man auf jeden Fall zeitgleich pumpen. Wie gesagt, problematisch ist öfters mal, dass dort die Wahrnehmung nicht so gut ist, weshalb sich der ein oder andere Operateur dann überlegt, einfach noch eine Backup-Elektrode in den rechten Ventrikel zu legen. Wenn man die CRT-Systeme als Defibrillator einbaut, braucht man so oder so eine rechtsventrikuläre Elektrode noch zusätzlich, weil das die Elektrode ist, über die dann die Defibrillation auch abgegeben wird. Und ein weiterer Nachteil von der Hissbündelstimulation ist tatsächlich eine der Hauptindikationen für ein CRT-System, nämlich ein Schenkelblock. CRT-Systeme werden vor allen Dingen dann implantiert, wenn die Patienten einen Schrittmacher brauchen und von vornherein einen Linksschenkelblock haben, der über 130 oder über 100, noch besser über 150 Millisekunden breit ist und eine reduzierte Pumpfunktion haben. Bei Rechtsschenkelblöcken oder anderen QRS-Verbreiterungen, die jetzt nicht linksschenkelblockartig sind, einer reduzierten Pumpfunktion und dem QRS-Komplex über 150 Millisekunden hat man auch eine Indikation für ein CRT-System. Und eben, was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn die Patienten eine schrittmacherinduzierte Kardiomyopathie haben oder das Risiko dafür hoch ist, dann entscheidet man sich in der Regel auch direkt für ein Dreikammersystem. Wenn jetzt die Patienten aber einen Linksschenkelblock haben, dann bringt eine Hissbündelstimulation keinen Vorteil, weil der Linksschenkelblock ja dann noch weiterhin vorhanden ist.
Ja klar, dann wird es einfach nicht weitergeleitet.
Genau. Und dann geht wieder die Stimulation für links über den rechten Ventrikel. Deswegen hat man sich überlegt, ein Stückchen weiter distal am Reizleitungssystem am linken Tavara-Schenkel zu stimulieren. Also letztendlich wird dann auch dort eine Elektrode über den rechten Vorhof in den rechten Ventrikel vorgeschoben und dann ins Septum hineingeschraubt. Für die LBB-Position, also für den linken Tavara-Schenkel, muss es recht tief reingeschraubt werden ins Septum. Und da hat man aber eben die Möglichkeit, zumindest einen hohen linken Schenkelblock damit dann auch zu beheben, weil man einfach distal quasi von dem Linksschenkelblock Stimulation durchführt. Ganz genau. Größter Nachteil von dieser Art der Elektroden, vor allen Dingen, wenn man da eine rechtsventrikuläre und noch eine His- oder LBB-Elektrode hat, ist, dass zwei Elektroden durch die Tricuspidalklappe durchgehen, was Iatrogen letztendlich dann zu Tricuspidalklappeninsuffizienzen oder zu einem Progress von einer bereits vorhandenen TI führen kann, weil einfach die Kabel im Weg sind und die Klappe nicht mehr so gut schließen kann.
Ja, richtig, richtig cool. Nur damit das so ein bisschen nochmal klarer ist, weil du es gerade schon erwähnt hattest und auch so ein bisschen, um zum nächsten Stichpunkt überzuleiten. Du hast gerade schon gesagt, diese CRT-Systeme gibt es mit und ohne Defibrillator. Ich wollte das nur noch einmal kurz sagen, weil CRT, ICD ja auch so ein Begriff ist, den man häufig mal hört irgendwie. Und wichtig ist einfach, es gibt diese Dreikammersysteme halt als reines Schrittmachersystem oder eben mit einer zusätzlichen Defibrillationselektrode, sodass es dann quasi gleichzeitig ein Schrittmacher und ein Defi ist. Richtig?
Ganz genau. Wobei das für jeglichen Schrittmacher gilt. Also man kann, oder andersrum, jeder Defibrillator hat automatisch eine Schrittmacherfunktion, aber wenn man jetzt einen Defibrillator einbauen möchte, dann kann man das als Ein-, Zwei- oder Dreikammersystem machen. Aber du hast schon recht, der Begriff CRT, ICD oder kürzer CRTD, der geistert immer so durch die, oder ist so ein Begriff, den man so häufig hört. Beim CRT sagt man halt entweder mit D dabei für Defibrillator oder CRTP, also CRT-Pacer, wenn es ein reiner Schrittmacher ist. Ich hatte vorhin gesagt, bei den Ein- und Zweikammersystemen würde man versuchen, dass trotz des Schrittmachers möglichst viel Eigenaktion des Patienten, vor allen Dingen im Ventrikel, durchgeführt wird, weil das physiologische Reizleitungssystem halt einfach immer noch das allerbeste ist. Bei den CRT-Systemen ist es anders. Die setzt man ja explizit ein, um wieder eine Synchronität zwischen dem rechten und dem linken Ventrikel herzustellen, die vorher meistens nicht vorhanden ist. Und dementsprechend ist da das Ziel, dass möglichst viele Kontraktion des Herzens wirklich durch den Schrittmacher bedingt ausgeführt werden. Also über 90, besser über 95% Schrittmacherstimulation wird hier empfohlen als Ziel.
Cool, genau. Spannend. Jetzt haben wir das mit den ICDs ja gerade schon angerissen. Willst du dazu auch kurz noch was sagen?
Ja, sehr gerne. Also für die Defibrillatoren hatte ich, wie gesagt, schon erwähnt, dass es die Möglichkeiten gibt, das als Ein-, Zwei- oder Dreikammersysteme zu machen. Das ist davon abhängig, ob man auch noch eine Schrittmacherfunktion braucht und wenn ja, was die Indikation für diesen Schrittmacher ist. Für die Defibrillatoren hat man im Endeffekt zwei große Indikationen. Das eine ist entweder sekundär prophylaktisch, wenn die Patienten schon mal ein Kammerflimmern oder eine pulslose ventrikuläre Tachykardie hatten, die sie überlebt haben, ist dann ein ICD, also ein implantierbarer Kardiodefibrillator, Kardiowörterdefibrillator eingebaut wird, um bei erneutem Auftreten von Kammerflimmern oder ventrikulären Tachykardien, dass diese halt dann sofort durch den DeFi behoben werden. Die andere Variante ist die primär prophylaktische Implantation, die bei einer in der Regel ischämischen Kardiomyopathie durchgeführt wird. Für andere Kardiomyopathien wie dilatativ oder so gibt es auch Regeln, da sind die Leitlinien etwas restriktiver, aber prinzipiell auch möglich. Also sprich, eine mittel- bis hochgradig reduzierte Pumpfunktion von weniger als 35% hat man einfach ein statistisch gesehen deutlich höheres Risiko für die Entwicklung von Kammerflimmern oder ventrikulären Tachykardien. Deswegen kriegen die Patienten primär prophylaktisch einen ICD, wenn nach 3 Monaten optimaler Herzinsuffizienztherapie die EF nicht auf über 35% angestiegen ist. Wie gesagt, was für eine Art von System man verwendet, ist dann, also ob 1, 2 oder 3 Kammer, ist von der zusätzlich benötigten Schrittmacherfunktion abhängig. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, für die CRTs gilt als Indikation auch eine reduzierte Pumpfunktion von weniger als 35%, allerdings in Kombination mit einem Schenkelblock. Deswegen ist es aber sehr häufig, dass man einfach den CRTD dann implantiert, wenn die Patienten wirklich eine ischämische Kardiomyopathie haben, auch wenn sie vorher nicht zwingend einen Linksschenkelblock hatten.
2 Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
Ganz genau so ist es. Die Defibrillationselektrode, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ist die rechtsventrikuläre Sonde. Die ist einfach von einer zusätzlichen Spule umwickelt und dadurch dann, also diese Spule gibt dann den Stromstoß ab, der halt die Defibrillation durchführt. Ganz alte Systeme hatten zwar auch nur eine Sonde, aber noch mit 2 Anschlüssen. Das heißt, man hatte dann bei den CRT-Systemen wirklich 4 Anschlüsse im Schrittmacheraggregat oder im DeFi-Aggregat, sorry. Die neueren Systeme können das über einen Anschluss, dass es einfach ein bisschen weniger zu handeln ist an Kabeln und so intraoperativ.
Sehr cool.
Genau. Eine Sache vielleicht noch, wenn man sich jetzt fragt, bei manchen Patienten ist da wirklich noch ein DeFi notwendig, wenn die Patienten zum Beispiel schon älter sind oder so, oder terminale Erkrankungen haben. Es sind natürlich immer auch Patienten individuelle Entscheidungen. Man kann alles immer mit den Patienten besprechen. Aber auch wenn einmal ein DeFi drin ist, kann man die DeFi-Funktion beenden und die Schrittmacherfunktion bleibt. Also wenn die Patienten sich vielleicht schwer damit tun, eine Entscheidung zu fällen, dann kann man, oder die Patienten vorher schon ein DeFi hatten, jetzt aufgrund von einer Batterieerschöpfung einen Aggregatwechsel brauchen. Man eigentlich sagt, der Schrittmacher würde reichen, aber die DeFi-Anschlüsse passen nicht immer in die Schrittmacheraggregate. Dann kann man trotzdem halt einfach wieder ein DeFi-Aggregat implantieren, aber hinterher die DeFi-Funktion ausschalten. Das geht über die Abfragegeräte oder auch, was ihr aus dem Rettungsdienst wahrscheinlich kennt, über Magnetauflage. Da kommen wir später nochmal zu.
Vielen, vielen Dank, Karina. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Ich finde es nicht ganz unkompliziert, das Ganze. Umso besser ist es, dass du einmal Licht ins Dunkel gebracht hast, was diese ganzen unterschiedlichen Systeme so bedeuten, weil man dem doch immer mal wieder begegnet und sich dann fragt, so als Nicht-Kardiologin, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was anderes, was man sich auch immer mal wieder fragt, finde ich, ist, wie diese Schrittmacher denn jetzt, also wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen über die Hardware gesprochen, oder wo liegen die Kabel und so, aber wie diese Schrittmacher grundsätzlich eingestellt sind. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal gesehen, dass es auf diesen Schrittmacherausweisen zum Beispiel verschiedene Buchstaben drauf hat. Und die Worte Sensing und Pacing, denen begegnet man auch immer mal wieder im Zusammenhang mit Schrittmachern. Magst du da auch noch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Sehr gerne. Wobei ich sagen muss, das ist auch wirklich nicht einfach. Also ich habe auch bei manchem davon echt lange gebraucht, um zu checken, warum was wie eingestellt ist.
Ja, mein Lieblingsding, was ich ewig nicht gecheckt habe, ist das mit dem Sensing und dem Pacing. Da hat Karina ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet und wir werden euch das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil wenn man das einmal bildlich sieht, finde ich, kann man sich's viel besser vorstellen.
Genau, das Bild ist nur auf Sensing bezogen. Genau, das Sensing ist erstmal die Wahrnehmung in der jeweiligen Herzkammer. Also im Prinzip die P-Wellenamplitude bzw. die R-Zackenamplitude, die erstmal vom Herzen selbst ausgeführt wird und dann halt vom Schrittmacher wahrgenommen wird. Weil wenn in beispielsweise im Ventrikel eine Eigenaktion vorhanden ist, dann ist es ja sinnfrei, wenn der Schrittmacher trotzdem noch eine Stimulation abgibt. Deswegen muss der wahrnehmen können, ob es eine Eigenstimulation gibt oder nicht. Normwerte sind da im rechten Atrium so um etwa 4 Millivolt, im rechten Ventrikel um etwa 10 Millivolt. Wobei, wenn das jetzt ein bisschen höher oder niedriger ist, ist erstmal nicht so schlimm. Prinzipiell gilt, je höher die Wahrnehmung, also je höher die P-Wellenamplitude bzw. R-Zackenamplitude, desto besser, weil dann halt einfach eine kräftige Eigenaktion vorhanden ist, die der Schrittmacher halt gut wahrnehmen kann. Aber wie gesagt, wenn die Werte jetzt ein bisschen niedriger sind, ist das an sich auch nicht schlimm. Bei den Abfragen muss man immer auch gucken, wie war der vorherige Wert, hat sich da großartig was geändert. Wenn jetzt im rechten Ventrikel immer ein Wert um 6 Millivolt oder so vorhanden war, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Mhm. Davon so ein bisschen differenzieren muss man dann die Wahrnehmungsschwelle, also das, was der Schrittmacher letztendlich macht. Die Wahrnehmungsschwelle, die muss natürlich niedriger sein als das, was an Eigenaktion vom Herzen da ist. Also wenn, wie gesagt, im rechten Ventrikel die Amplitude bei ungefähr 10 Millivolt vom Herzen selbst ist, muss die Wahrnehmungsschwelle 9 Millivolt oder kleiner sein sozusagen, damit der Schrittmacher halt auch merkt, dass der Ventrikel was tut. Ja. Also je kleiner die Sensing-Schwelle ist, desto mehr wird wahrgenommen. Man könnte also auch im rechten Ventrikel dann die Sensing-Schwelle auf 1 beispielsweise programmieren. Problem ist aber, wenn man eine zu niedrige Sensing-Schwelle hat, dass die Gefahr des sogenannten Oversensings besteht. Also der Schrittmacher nimmt zu viel wahr. Das heißt, irgendwelche Störgeräusche, zum Beispiel jetzt, wenn man im Vorhof jetzt beispielsweise misst, kann er dann zum Beispiel ventrikuläre Eigenpotenziale wahrnehmen, weil im Ventrikel ja die Amplitude höher ist. Oder auch von Muskeln, die drumherum liegen. Oder auch ja, irgendwelchen elektromagnetischen Feldern im weitesten Sinne, die sich einfach nur in der Nähe befinden. Also es gibt viele, viele Störquellen, die beim Oversensing halt als Herzeigenaktion wahrgenommen werden. Das hat dann zur Folge, dass der Schrittmacher nicht stimuliert, weil der geht ja davon aus, dass es eine Herzeigenaktion gibt, auch wenn die unter Umständen gar nicht vorhanden ist. Und dann kann es halt wieder zu Bradykardien kommen. Gegenteilige Problem entsteht, wenn die Sensing-Schwelle oberhalb der P-Wellen- bzw. R-Zackenamplitude ist, dann besteht die Gefahr des Undersensings, also Eigenaktionen werden nicht wahrgenommen. Der Schrittmacher stimuliert einfach mit seiner voreingestellten Frequenz drauf los. Und wenn aber trotzdem vorher eine Eigenaktion vorhanden war, kann es sein, dass der Schrittmacher während der vulnerablen Phase des Herzzyklus stimuliert, es also zum RFT-Phänomen kommt und dann Kammerflimmern oder Torsade-Pointe-Tachykardien entstehen können. Das war jetzt alles sehr theoretisch. Ich hoffe, ihr habt das halbwegs verstanden. Ich würde einfach auch nochmal versuchen, meine Skizze zusätzlich zu erklären, weil als mir ein Oberarzt es damals erklärt hat, konnte ich es damit deutlich besser verstehen.
Weil ich finde, es ist das Gemeine daran ist zu verstehen, dass mit dieser Schwelle. Das ist ja. Irgendwie, man muss das, glaube ich, einmal sich bildlich vorstellen. Deswegen finde ich das mit dieser Skizze auch so eine geniale Idee und dieses Beispiel, was du jetzt gleich erklären willst. Weil man kriegt da schon, wenn man da zu viel drüber nachdenkt, am Anfang so einen halben Knoten in seinem Kopf.
Das ist so, ja. Also, stellt euch vor und nehmt gerne auch das Bild dazu, dann ist es einfacher, dass wir über eine niedrige Mauer gucken in einen Garten. Diese niedrige Mauer ist unsere Sensing-Schwelle. In dem Garten ist einerseits Gras, wie sich das für einen Garten gehört, und da sind auch Häschen unterwegs. Unsere Hasenohren entsprechen den herzeigenen Aktionen. Das hohe Gras stellt die Störgeräusche dar. Wenn jetzt die Mauer die optimale Höhe hat, dann sehen wir kein Gras, aber die Häschenohren darüber. Also sprich, die Sensing-Schwelle ist niedriger als die P-Wellen- bzw. R-Zacken-Amplitude. Die herzeigenen Aktionen werden wahrgenommen und der Schrittmacher reagiert entsprechend darauf. Wenn die Mauer zu hoch ist, dann kann zwar kein Gras wahrgenommen werden, aber die Häschen werden auch nicht mehr gesehen oder die Häschenohren. Das heißt, der Schrittmacher nimmt die herzeigenen Aktionen nicht mehr wahr und wir haben wieder ein Undersensing. Mit der Gefahr, dass der Schrittmacher einfach stimuliert und es dann gegebenenfalls zu malignen Herzrhythmusstörungen kommen kann. Ist die Mauer hingegen zu niedrig, dann erkennt der Schrittmacher neben den Hasenohren auch noch Grashalme, kann aber nicht dazwischen differenzieren. Für den sind das einfach nur Striche in der Luft sozusagen. Und dementsprechend haben wir ein Oversensing. Der Schrittmacher geht davon aus, dass es herzeigene Aktionen gibt und stimuliert nicht mehr. Und das hat natürlich zur Folge, dass es wieder zu Bradykardien kommen kann. Wenn man in der gleichen Kammer ist. Wenn man jetzt das Ganze auf die Folgekammer projiziert, also wenn im Vorhof Aktionen wahrgenommen werden, die nicht vorhanden sind, der Schrittmacher aber davon ausgeht, das ist beispielsweise eine Sinustachykardie, die der Patient braucht, dann wird die vom Vorhof auf den Ventrikel weitergeleitet und dann wird der Ventrikel auch zu Tachykard. Genau, ich hoffe, so war das jetzt nochmal ein bisschen besser zu verstehen.
Ich finde es sehr anschaulich. Aber es ist weiterhin sehr kompliziert und ich glaube, man muss einfach einmal in Ruhe darüber nachdenken und sich dieses Bild angucken und sich das mit den Hasenohren versuchen vorzustellen, weil, wie gesagt, es hat akute Knoten im Kopf Gefahr.
Definitiv, ja. Also es geht mir auch immer mal wieder noch so, wenn ich schon lange keinen Schrittmacher mehr abgefragt habe, dann muss ich auch wirklich noch mal detailliert drüber nachdenken, welche Werte ich erwarte und was sich unter Umständen dann halt ändern muss. Gut, dann machen wir mal mit dem Pacen weiter, der vielleicht wichtigsten Aktion des Schrittmachers, nämlich der Stimulation selbst. Zum Pacen wird eine Spannung über die Elektrode aufgelegt, die über eine gewisse Zeiteinheit appliziert wird. Dementsprechend ist die Einheit für das Pacing Volt pro Millisekunden. Auch hier muss der Schrittmacher vorher wieder Messungen durchführen, oder es müssen vorher durch den Abfragenden des Schrittmachers Messungen durchgeführt werden, nämlich wo die sogenannte Reizschwelle liegt. Also wie viel Millivolt bzw. Volt sind notwendig, damit ein Output generiert wird, also damit auf die Stimulation auch wirklich eine Herzeigenaktion im EKG dann in QRS-Komplex dargestellt wird. Hier gilt natürlich auch wieder, dass die Pacing-Amplitude höher sein muss als die Reizschwelle. Man macht in der Regel einen Sicherheitsabstand vom doppelten Wert. Also wenn die Reizschwelle beispielsweise bei 1 Millivolt ist, dann würde man 2 Millivolt als Pacing-Amplitude einstellen. Wobei das jetzt zu niedrig war, also es sind dann Volt und nicht Millivolt. Genau. Wenn man jetzt feststellt, es gibt irgendwie einen Reizschwellenanstieg, Gründe davon nennen wir später auch nochmal, dann muss man ja die Amplitude auch wieder steigern. Das merkt man halt in der Abfrage. Wenn die Amplitude jetzt aber bis ins Unendliche gesteigert wird, ist irgendwann die Gefahr, dass die Batterie schneller leer geht. Und das möchte man natürlich möglichst vermeiden. Dementsprechend ist eine andere Strategie, die Amplitude nur ein Stückchen zu steigern und stattdessen auch noch die Zeitdauer, über die der Stromstoß appliziert wird, zu verlängern. Das sind normalerweise 0,4 Millisekunden, dass man da dann zum Beispiel auf 0,6 Millisekunden oder eine Millisekunde geht. Das nimmt nicht ganz so viel Batteriekapazität in Anspruch. Sowohl fürs Sensing als auch fürs Pacing ist es heutzutage eigentlich so, dass die moderneren Schrittmacher sich alle selbstständig jede Nacht durchmessen und die Sensing-Schwelle und auch die Amplitude des Pacens entsprechend selbst einstellen von den Werten, die sie gemessen haben. Damit
das sind
schon
noch einfach richtige Hightech-Geräte.
Total cool, ja. Genau. Zur Stimulation und zur Wahrnehmung auch noch zwei andere Begriffe, die ihr kennen solltet, ob jetzt unipolar oder bipolar wahrgenommen und stimuliert wird. Das kennt ihr vielleicht auch von den ganz normalen Defibrillatoren aus dem Rettungsdienst von der Intensivstation. Die Uraltgeräte waren alle auf unipolar eingestellt. Dementsprechend haben die ja alle immer deutlich mehr Energie gebraucht. Also die waren ja oft auf 360 Joule eingestellt. Die Geräte heutzutage verlaufen vom Stromfluss her bipolar, also dass der in die eine Richtung geht und in die andere Richtung wieder zurück, weshalb man deutlich weniger Energie braucht. Das gilt für die Schrittmacher genauso. Früher waren die Geräte alle unipolar eingestellt, das heißt, die Elektroden hatten einen Pol an ihrem Ende und als zweiter Pol wurde das Aggregat verwendet. Neuere Elektroden haben einfach an der Spitze mit einem kleinen Abstand zwei Elektroden, zwischen denen dann die Stimulation, die Wahrnehmung stattfindet. Was die Stimulation angeht, hat das den Vorteil auch wieder, dass man deutlich weniger Energie benötigt. Was die Wahrnehmung angeht, ist es deutlich spezifischer, weil halt wirklich nur in diesem mini-kleinen Bereich zwischen den beiden Polen wahrgenommen wird. Wenn jetzt zwischen dem Aggregat und der Spitze der Elektrode wahrgenommen wird, ist das ein viel größerer Bereich, wodurch deutlich mehr Störsignale wahrgenommen werden. Mhm. Der mehr oder weniger einzige oder Hauptnachteil ist, dass dadurch die Spikes im EKG deutlich kleiner werden. Wenn man moderne Schrittmacher hat, ist es ja manchmal so, ein EKG sieht, dass man sich fragt, ist das jetzt ein Schrittmacher-EKG oder nicht?
Ja.
Da ist so ein Mini-Zeichen, aber ist das wirklich ein Spike?
Ja.
Ich finde, bei den EKGs auf der Arbeit, die im Computer sind, wo man dann ranzoomen kann, da geht es dann manchmal noch, aber bei einem Ausdruck.
Aber bei den Ausgedruckten ist es ein bisschen schwierig manchmal.
Ja, bräuchte man eine Lupe oder ja, manchmal sieht man es halt auch echt einfach fast gar nicht mehr. Gut, soweit erstmal alles klar zu Sensing und Pacing.
Super cool, ja, vielen Dank.
Perfekt. Dann machen wir immer mit dem nächsten komplizierten Thema weiter, was auch immer so einen Knoten im Kopf verursacht. Nämlich die Buchstabencodes, wie die Schrittmacher eingestellt sind. Und zwar haben alle Schrittmacher einen Buchstabencode zwischen 3 und 5 Buchstaben. Richtig relevant sind nur die ersten 3. Der 4. ist noch okay. Den 5. lassen wir einfach mal weg, weil der ziemlich irrelevant ist. Der erste Buchstabe stellt dar, in welcher Kammer stimuliert wird. Der zweite Buchstabe stellt dar, in welcher Kammer wahrgenommen wird. Wobei ich hier mit Kammer einfach die Herzhülle meine, also sowohl Atrium als auch Ventrikel. Der dritte Buchstabe stellt dar, wie auf die Wahrnehmung reagiert wird. Und der 4. Buchstabe ist entweder zeigt einfach nur, ob es eine Frequenzadaptation geben kann oder nicht. Für alle Buchstaben gilt, wenn da 0 steht, ist ja kein Buchstabe mehr, ist mir auch klar, aber wenn eine 0 an der Stelle steht, dann ist keine Aktion dort möglich, also keine Stimulation für den ersten Buchstaben, keine Wahrnehmung für den zweiten Buchstaben, keine Reaktion auf die Wahrnehmung für den dritten Buchstaben oder eben keine Frequenzanpassung. Beim 4. Buchstaben ist die Alternative ein R für Rate Modulation, also dass die Frequenzadaptation möglich ist. Das macht man vor allen Dingen, also die neueren Schrittmacher können das eigentlich alle. Eingestellt wird es auch wieder eher bei jüngeren, fitteren Patienten als bei älteren Bettlägerigen. Wenn PatientInnen aktiv sind, dann merkt der Schrittmacher das und stellt automatisch die Frequenz höher. Das ist einfach, wenn das R vorhanden ist.
Zum Beispiel, dass die Leute Sport machen können.
Ganz genau, richtig. Genau, für den ersten und den zweiten Buchstaben gibt es, wie gesagt, das 0, dass es in keiner Kammer ist. A für im Atrium, V im Ventrikel oder was eigentlich am häufigsten ist, D für dual, also dass sowohl Stimulation als auch Wahrnehmung in beiden Herzhöhlen stattfinden können. Das Komplizierteste ist wahrscheinlich der dritte Buchstabe, nämlich die Reaktion auf die Wahrnehmung. Auch hier gibt es wieder Dual D, dass beides möglich ist. Beides ist in dem Fall entweder T getriggert oder I inhibiert. Wobei sich das I auf die gleiche Kammer bezieht und das Triggern auf die nachfolgende Kammer. Also sprich, ein Schrittmacher, der an dritter Stelle ein I stehen hat. Zum Beispiel der VVI-Schrittmacher, das ist der Klassiker, wenn man nur eine rechtsventrikuläre Elektrode hat. Also im rechten Ventrikel wird stimuliert, im Ventrikel wird wahrgenommen und die Reaktion auf die Wahrnehmung ist eine Inhibierung. Bedeutet das, dass wenn der Schrittmacher feststellt, es gibt im Ventrikel eine Eigenaktion, dann inhibiert sich der Schrittmacher selbst, also er macht dann, er stimuliert nicht und ist aber ansonsten so eingestellt, dass er halt immer dann stimuliert, wenn es keine Eigenaktion gibt. Die Alternative ist das T für getriggert. Das bedeutet, dass wenn im Vorhof eine Aktion wahrgenommen wird, also sprich, es muss mindestens ein Zweikammerschrittmacher sein, findet dann als nächstes eine Kontrolle im Ventrikel statt und wenn dort keine Aktion vom Herzen wahrgenommen wird, wird auf den Vorhofreiz getriggert eine ventrikuläre Stimulation abgegeben. Also dass man halt die normale AV-Verzögerung hat, aber eben nichts darüber hinaus. Ist es soweit klar?
Das ist klar, ja. Es ist kompliziert, aber ich finde, dass das, was du vorhin gesagt hast, quasi welcher Buchstabe an welcher Stelle und wie das mit der Inhibition ist, das muss man sich halt einmal, oder mit der Triggerung, das muss man sich einmal in Ruhe klar machen und dann ist es eigentlich logisch, finde ich.
Genau, ich finde, man muss halt immer bedenken, das Inhibieren bezieht sich auf die eigene Kammer und das Triggern auf die nachfolgende
Ja,
Kammer.
genau.
Das macht es am
Ist ein
Anfang immer
bisschen
so ein bisschen
verwirrend.
kompliziert, aber wenn man da einmal drüber nachgedacht hat, dann ist es eigentlich klar. Genau, also als Beispiel hatte ich ja den VVI-Modus schon genannt. Der Klassiker ist eigentlich der DDD-Modus, also sowohl im Ventrikel als auch im Atrium wird stimuliert, wenn entsprechend vorher keine eigene Herzaktion wahrgenommen worden ist. Und der Ventrikel wird aber auch nur dann stimuliert, wenn es halt vorher eine atriale Aktion gegeben hat. Genau. Schrittmacher, die dann eingesetzt werden, wenn die Patienten vor allen Dingen irgendeine Art von Vorhofbradykardie haben, sind häufig so eingestellt auf AAIR, dann Bindestrich DDDR, was einfach bedeutet, dass die im Normalfall im AAI-Modus laufen, um halt zu gucken, ob es im Vorhof eine Aktion gibt oder nicht. Und wenn nicht, dann halt im Vorhof stimulieren. Und dass die das eigentlich dauerhaft machen, weil die AV-Überleitung vorhanden ist. Und dass der Schrittmacher nur immer mal wieder auch kontrolliert, ob es noch Ventrikelaktionen gibt. Und wenn die aber nicht mehr vorhanden sind, aus welchem Grund auch immer, oder ein AV-Block 1 oder so entsteht, der einfach zu lang ist, dass die Patienten dass die Schrittmacher dann automatisch in den DDD-Modus umschalten. Aber das ist
Das ist
jetzt,
ja
glaube ich,
richtig
auch schon
schlau.
wieder.
Ja, das ist,
Also.
ich glaube, das führt für, wie soll ich sagen, alle, die nicht selber Schrittmacher programmieren und abfragen, wahrscheinlich zu weit. Aber es ist trotzdem irgendwie cool zu wissen, dass es eben neben den in Anführungsstrichen gängigen so VVI oder DDD noch andere Einstellungen gibt. Ist schon ziemlich fancy.
Ja, denke ich auch. Genau. Was vielleicht noch ein relevanter Modus ist, ist der D00-Modus. Das ist eigentlich so der klassische MRT-Modus, dass im Vorhof und in der Hauptkammer stimuliert wird, aber keine Wahrnehmung mehr stattfindet und dementsprechend zwar von Vorhof auf Ventrikel die eine gewisse AV-Verzögerung stattfindet, die einfach im Schrittmacher programmiert ist, aber es eben nicht auf Eigenaktionen geprüft wird und die Triggerung halt nur eben nicht auf Eigenaktionen stattfindet, sondern eben nur zwischen der Stimulation im Vorhof zur Stimulation auf den Ventrikel.
Damit es dann trotzdem funktioniert, wenn zum Beispiel sehr viele Artefakte kommen von außen oder so,
ganz genau,
die
richtig
das Ganze stören könnten, ja, wie zum Beispiel richtig im MRT oder ähnliches.
Ganz genau.
Cool. Jetzt war das sehr theoretisch. Wir wollten euch trotzdem gerne einmal so ein bisschen die in Anführungsstrichen Basics oder die ganzen Hintergründe dazu mitbringen, einfach weil das ja schon spannend ist und da halt häufig auch Verwirrung auftritt. Ich verspreche euch, jetzt wird es gleich ein bisschen praktischer. Und zwar soll es jetzt noch kurz um ein paar Sachen gehen, die Personen, die einen Schrittmacher haben, vielleicht eher beachten sollten, nicht machen sollten oder auch Probleme, die auftreten können. Das Gängigste, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ist, dass Personen mit Schrittmachern sich nicht zu lange in Magnetfeldern aufhalten sollten. Also MRT ist ein Problem, obwohl es halt ja jetzt auch zunehmend Herzschrittmacher gibt, bei denen es immer weniger ein Problem ist. Da muss man halt immer einfach gucken. Dann,
also genau, was das genau. Vielleicht ganz kurz, wenn klar ist, dass die Patienten ein MRT brauchen, dann müssen die vorher zum Kardiologen, zur Kardiologin, damit der Schrittmacher in den MRT-Modus umprogrammiert wird. Und hinterher sollte er dann auch zeitnah wieder zurückprogrammiert werden. Nach 6 Stunden stellen die sich meistens automatisch wieder in ihren vorher eingestellten Modus um. Aber je kürzer die Phase ist, in der man im D00-Modus arbeitet, desto besser.
Genau. Was dann auch noch passieren kann, ist, dass, wir haben gerade gesagt, diese Sonden sind zwar festgeschraubt, wie ich gelernt habe, aber jetzt nicht ultra fest verankert, sodass, wenn man zum Beispiel ein schweres Thoraxtrauma oder so erleidet, dass die Sonden auch dislozieren oder auch brechen können. Da sollte man sicher so ein bisschen aufmerksam sein, einfach bei Personen mit Schrittmachern. Und es ist wichtig, dass Personen mit Schrittmachern regelmäßig zur Abfrage gehen, einfach um festzustellen, dass das Gerät auch noch genug Batterielaufzeit hat, dass Sensing und Pacing optimal eingestellt ist und auch der richtige Modus zum Beispiel programmiert ist, weil sich ja auch kardiale Erkrankungen verändern können, dass dynamische Erkrankungen sind und der Modus oder die eingestellte Frequenz zur Situation passen sollte. Und die Geräte können halt auch ausgelesen werden, sodass man, wenn irgendwelche Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind, diese auch detektieren kann. Genau, dann ist es so, dass wenn man sehr tief taucht, dass sich da ja die Druckverhältnisse verändern und das zu mechanischen Problemen mit dem Schrittmacher führen kann. Und da musste ich vorhin sehr drüber lachen, als ich das in unseren Vorbereitungsnotizen gelesen habe. Wenn man mit dem Gewehr schießt, gibt es einen erheblichen Rückstoß und das kann scheinbar auch den Schrittmacher beschädigen. Ich weiß nicht besonders viel von Gewehren, aber meine Vorstellung davon ist, dass man das an seinem Thorax abstützt und wahrscheinlich dann ein direkter Impuls auf den Schrittmacher weitergeleitet wird, was halt auch suboptimal ist, wenn man einen Schrittmacher hat. Genau.
Genau, also ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von Gewehren, aber wenn Patienten Rechtshänder sind, die dementsprechend das Gewehr auf der rechten Seite an der Schulter abstützen würden, würde man das Schrittmacheraggregat linksseitig implantieren, damit einfach da kein Druck drauf ausgeübt wird.
Fragt ihr das in eurer Anamnese? Sind Sie Gewehrschütze? Sind Sie Rechts- oder Linkshänder?
Ja, ob Rechts- oder Linkshänder, das sieht man ja meistens beim Unterschreiben von den Aufklärungsbögen. Und in der Regel implantieren wir links. Die PatientInnen glauben immer, das ist, weil sie Rechtshänder sind. Das stimmt tatsächlich nicht so ganz, sondern die Anatomie ist von links aus leichter vom Bogen, über den die Sonden vorgeschoben werden.
Ja, klar.
Man muss weniger um die Kurve. Und dementsprechend funktioniert das meistens ganz gut. Aber, also ich frage es nicht jeden Patienten, aber es gibt manchmal so Typen, da hat man irgendwie so ein komisches Gefühl, da klärt man das dann lieber doch vorher nochmal ab.
Sehr spannend. Wieder was
genau,
gelernt.
Genau, und vielleicht noch eine andere Anekdote zu den Magnetfeldern. Wenn die Schrittmacher nicht im MRT- oder Magnetmodus sind und man sich in einem Magnetfeld aufhält, dann gehen die Schrittmacher nicht kaputt, aber die werden durch die Magnetfelder meistens umprogrammiert. Es gibt einen Backup-Modus, der je nach Gerät und Hersteller und auch Patient in der Regel VVI oder D00 beträgt und auf unipolar eingestellt ist. Das heißt, wenn halt Patienten irgendwie mit ihrem Schrittmacher längeren Kontakt zu Magnetfeldern haben, dann kann es halt sein, dass sich, wie gesagt, der Schrittmacher umprogrammiert. Ich hatte einmal eine Patientin im Dienst, die kam, weil sie wirklich dort, wo ihr Schrittmacheraggregat war, richtige Faszikulationen drumherum entwickelt hat. Und dann war es eben auch in den Backup-Modus unipolar halt eingestellt. Wie gesagt, unipolar, höhere Spannung notwendig. Dadurch sind dann auch diese Muskelfaszikulationen entstanden. Und das Ganze war, weil die ein Tensgerät benutzt hat. Also diese Muskelentspannungsgeräte, die haben halt auch öfters mal Magnete mit drin.
Mhm.
Ja, genau. Genauso interessant sind modernere Handys, die oft schon Magneten mit drin haben oder in der Hülle einen Magneten haben.
Ja.
Wenn die in die Brusttasche gesteckt werden, auf der Seite, wo der Schrittmacher ist, kann das zu Problemen führen. Wonach die PatientInnen häufig fragen, sind Induktionskochherde. Das ist insofern, also es ist eine berechtigte Frage, weil auch die natürlich mit elektromagnetischen Feldern arbeiten.
Hey, aber absolut. Aber man kuschelt halt selten damit.
Richtig, das ist der Punkt. Der gesunde Menschenverstand sagt einem sowieso, man sollte sich jetzt nicht so direkt da drauflegen.
Nicht aufs Induktionskochfeld legen, nee, ja.
Genau.
Sehr gut.
Ja, und Flughafen, die Sicherheitskontrollen hat, glaube ich, jeder auf dem Schirm, dass das mit elektromagnetischen Feldern funktioniert. Da also einfach den Schrittmacherausweis mitnehmen, vorzeigen, dann wird man nur abgetastet. Was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, sind elektronische Diebstahlsicherungen in größeren Kaufhäusern.
Mhm.
Wenn man da ganz normal durchgeht, passiert da überhaupt nichts. Aber wenn man jetzt darauf wartet, dass sein Partner, seine Partnerin im H&M fertig wird, dann sollte man,
dann sollte man nicht in der Diebstahlsicherung stehen bleiben.
Richtig, genau das. Genau, das sind einfach noch so ein paar Anekdoten, wo man die PatientInnen halt mal darauf hinweisen muss, aber was dann keine großen Probleme darstellt. Wie gesagt, die Schrittmacher gehen durch die Magnetfelder nicht kaputt, sondern die gehen einfach in den Backup-Modus. Das ist für die Patienten unangenehm. Dann sollen die sich halt zeitnah bei ihrem niedergelassenen Kardiologen, Kardiologin vorstellen oder eben in die Notaufnahme gehen. Dann wird das Gerät wieder umprogrammiert und dann ist alles gut.
Cool. Jetzt, denke ich, haben wir alle Basics geklärt und ich würde sagen, wir machen jetzt im zweiten Teil noch so ein bisschen mehr Praxis. Und zwar haben wir zwei Fallbeispiele mitgebracht, die mir in den letzten Jahren so oder ähnlich passiert sind. Und wir wollen die gemeinsam von der Präklinik bis in die Kardiologie und in den Schrittmacher-OP verfolgen. Kommen wir zum ersten Fallbeispiel. Das erste Fallbeispiel geht um Herrn Müller. Herr Müller ist 78 und ist vor 2 Wochen zu Hause synkopiert, kam dann mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus und da sah man im EKG einen AV-Block dritten Grades und dann hat Herr Müller nach initialem externen Pacing, weil er auch so ein bisschen instabil war, direkt am selben Tag noch einen DDD-Schrittmacher erhalten. Nach 48 Stunden Überwachung im Krankenhaus konnte Herr Müller dann nach Hause gehen und es ging ihm eigentlich gut. Jetzt hat er sich dann bei erneuter Synkope und neu aufgetretener Dyspnoe und zunehmenden Beinödemen wieder vorgestellt im Krankenhaus. Und im EKG zeigte sich eine Bradykardie von so 38 pro Minute und der bereits bekannte AV-Block dritten Grades. Die Herzenzyme sind normwertig, das BNP ist stark erhöht und ja, unsere erste Diagnose war kardiale Dekompensation bei Bradykardie. Wahrscheinlich bei Schrittmacherdysfunktion, weil wenn der einen DDD-Schrittmacher hat, sollte er vielleicht nicht eine 38er Herzfrequenz haben. Wie geht man jetzt in so einer Situation vor? In der Präklinik machen wir das, was wir meistens machen, nämlich CABCDE. Wir machen Monitoring und sicherlich auch einen 12-Kanal-EKG. Ich denke, das erklärt sich selbst in so einer Situation. Und im EKG würde man dann eben den AV-Block dritten Grades feststellen und die Bradykardie. Und bei einer symptomatischen Bradykardie kann man dann, wie bei jedem anderen Patienten auch, erstmal nach dem ERC-Bradykardie-Algorithmus vorgehen. Also überlegen, macht Atropin an dieser Stelle Sinn, bei einem AV-Block dritten Grades vielleicht eher nicht. Adrenalin titriert, um die Herzfrequenz zu steigern und wenn der Patient sehr instabil ist, gegebenenfalls ein externes Pacing. Hier ist es mir nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch PatientInnen, die einen Schrittmacher oder ein ECD haben, auf jeden Fall extern gepaced werden dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die dürfen auch defibrilliert oder kardiovertiert werden, wie jeder andere Patient auch. Da bestehen manchmal Hemmungen und das ist mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen.
Genau, das Wichtige ist einfach immer nur, dass das Device hinterher abgefragt wird, ob es zu irgendwelchen Problemen gekommen ist oder sich eben irgendwas umgestellt hat, was man wieder neu programmieren muss.
Dann bringt ihr natürlich den Patienten optimalerweise in ein Krankenhaus mit Kardiologie, wenn ihr festgestellt habt, der hat einen Schrittmacher. Und wenn irgendwie möglich, manchmal ist das ja, weil Menschen umgezogen sind oder so, ist es nicht möglich. Aber wenn jetzt die Klinik um die Ecke sowieso die Klinik ist, wo der Patient seinen Schrittmacher erhalten hat, macht es sicherlich Sinn, dorthin zu fahren. Und nehmt am besten, wenn der Patient ihn gerade griffbereit hat, den Schrittmacherausweis des Patienten mit, insbesondere wenn ihr in ein anderes Haus fahrt, als da, wo der Patient vorbekannt ist.
Genau, oder das Protokoll der letzten Abfrage oder sowas. Das Allerwichtigste ist im Krankenhaus, dass klar ist, welcher Hersteller von welchem Hersteller der Schrittmacher ist. Mit einem Medtronic-Gerät kann man Biotronic nicht abfragen und umgekehrt.
Das ist ja auch immer super.
Und ja. Klassiker. und also dementsprechend muss auf jeden Fall der Hersteller klar sein, aber wenn irgendwie alte Werte, Voreinstellungen oder sowas bekannt sind durch den Ausweis oder das letzte Abfrageprotokoll, ist es schon das Hilfreichste.
Dann gebt ihr den Patienten in der Notaufnahme ab und hier macht man dann nochmal eine tiefergehende Ursachensuche, also wahrscheinlich ein erneutes 12-Kanal-EKG und hier würde man dann eben auch mal den Kardiologen oder die Kardiologin seines Vertrauens hinzuziehen, weil diese eben den Schrittmacher auslesen können. Dann kann es je nachdem Sinn machen, mal ein TTE zu machen und ein Labor zu machen. Insbesondere interessieren uns hier die Elektrolyte, weil einfach Elektrolytstörungen halt eben auch, ja, Herzrhythmusstörungen verursachen und eben auch die Schrittmacherfunktion beeinträchtigen können, weil einfach Elektrolyte für die Reizweiterleitung im Herzen essentiell sind. Uns interessieren hier dann natürlich aber auch Sachen wie Entzündungswerte, gerade wenn man an Sachen wie an einen Schrittmacherinfekt oder so denkt, die Herzenzyme, das BNP und so weiter. Man kann in der Notfallsituation, auch hier kommt wieder der Kardiologe oder die Kardiologin eures Vertrauens ins Spiel, gegebenenfalls die Amplitude des Pacings steigern zur Überbrückung, weil sollte zum Beispiel die Ventrikelsonde, wie jetzt hier bei unserem Patienten, disloziert sein und damit die Reizschwelle angestiegen sein, dann kann man einfach mit quasi, wenn die Sonde nicht mehr am optimalen Ort liegt, mit mehr Strom trotzdem das Herz suffizient stimulieren und so den Patienten initial stabilisieren. Und wenn das nicht gelingen sollte oder ihr jetzt gerade in einem Haus seid, wo der Kardiologe irgendwie lange braucht, um reinzukommen, ist es nachts um 3, dann kann man auch ein transvenöses Pacing, einen Adrenalinperfusor oder Isoprenalin erwägen, um den Patienten initial zu stabilisieren. Carina, dann bist du die Kardiologin meines Vertrauens und ich rufe dich jetzt an wegen diesem Patienten. Was machst du denn dann in der Kardiologie mit dem Patienten?
Perfekt. Zwei Dinge hätte ich vorher gerne noch, oder eins hätte ich gerne noch, eins ist noch eine Alternative. Ein Röntgenbild des Thorax hätte ich gerne noch, weil man da zwar keine Mikrodislokation, aber Makrodislokation sehen kann, wenn die Sonde wirklich um mehrere Zentimeter oder so verrutscht ist. Insbesondere, wenn man das Röntgenbild nach Implantation als Vergleich hat, aber auch sonst weiß man ja ungefähr, wie die Sonden liegen sollten und kann darüber was erkennen. Genau, und als kleine Ergänzung noch zum transvenösen Pacing, das ist gar kein Problem, das zu machen, wenn jemand einen implantierten Schrittmacher hat, aber man sollte es immer unter Vorsicht machen, am besten auch die Implantation des transvenösen Systems unter Röntgenkontrolle, also unter Durchleuchtung oder Echokontrolle, dass man möglichst Kontakt zu den wirklichen implantierten Sonden des festen Schrittmachers vermeidet. Ganz ausschließen kann man es nicht und wie gesagt, es ist auch kein Problem, wenn die sich berühren oder so, aber beim Reinschieben und auch Rausziehen des Passagierenschrittmachers sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Genau, wenn ich dann als Kardiologin hinzukomme, hattest du ja eigentlich schon gesagt, ist das Allerwichtigste, dass ich den Schrittmacher auslese, um Hinweise darauf zu kriegen, was jetzt die Ursache ist. Wie gesagt, ein Teil kriegt man durch die Bildgebung und das Labor schon raus, aber man sieht ja dann bei der Abfrage, ob und wenn ja, welche Probleme es gibt. Wir hatten vorhin schon mal als ein Problem das sogenannte Oversensing angesprochen. Also es werden irgendwelche Patienten eigenen Aktionspotenziale erkannt, die aber gar nicht vorhanden sind. Also Störsignale werden fälschlicherweise als Eigenaktion wahrgenommen. Daher wird der Schrittmacher inhibiert und es sind aber eben, wie gesagt, eigentlich keine Eigenaktionen vorhanden, weshalb dann die Bradykardie entsteht. Hier reicht es oftmals schon, wenn einfach die Sensing-Schwelle manuell höher programmiert wird, dass weniger Störsignale erkannt werden. Dann muss man auch tatsächlich nichts weitermachen, außer den Patienten ein, zwei Tage noch zu überwachen, ob dann alles in Ordnung ist. Und dann kann der ohne weitere Diagnostik und Therapie entlassen werden. Jetzt hatten wir hier in unserem Beispiel ja die Dislokation der Ventrikelsonde als Ursache. Da hat man dann häufig zusätzlich eben noch den Reizschwellenanstieg. Oversensing kann im Ventrikel mit dabei sein, muss aber nicht zwingend. Aber eben auffällig ist der Reizschwellenanstieg. Hatte Paula auch gerade schon gesagt, überbrücken kann man einfach die Amplitude des Pacens erhöhen und testen, ob das reicht, um diesen Reizschwellenanstieg zu überbrücken. Genauso geht es natürlich, dass man wieder die Zeitdauer, über die gepaced wird, verlängert. Also wie gesagt, von 0,4 Millisekunden auf zum Beispiel eine Millisekunde oder so ansteigen lässt. Aber das ist natürlich nur eine kurzfristige Therapie. Langfristig braucht man eine Sondenrevision. Ein anderer Grund, warum man auch eine Sondenrevision braucht, ist, wenn es zu einem Bruch der Sonde gekommen ist. Das kann theoretisch spontan passieren, das ist aber sehr selten. Aber bei Dingen, die man beachten sollte, hatte Paula das vorhin ja auch schon erwähnt, wenn es zu irgendwelchen Thoraxtraumata gekommen ist, dann ist es nicht ganz untypisch, dass es zu einem Bruch der Sonde kommt. Das müssen nicht immer Makrobrüche sein, die man dann auch im Röntgenbild wirklich als Knick der Sonde sieht. Da reichen manchmal auch schon Mikrobrüche, die wo einfach nur irgendwelche Isolationsschichten kaputt sind und es dann halt zu einem Mini-Knick kommt, den man aber von außen nicht unbedingt erkennen kann. Genau, auch wie gesagt, sowohl beim Reizschwellenanstieg, sowohl bei der Dislokation als auch beim Sondenbruch ist eine operative Sondenrevision notwendig. Wenn jetzt wie bei Herrn Müller der Schrittmacher erst ungefähr 2 Wochen oder grundsätzlich noch nicht so lange liegt, dann kann man einfach die alte Wunde wieder eröffnen, die Annaht an der Vene entfernen, einen Mandrin in die Sonde einschieben, also die werden tatsächlich über einen ganz, ganz dünnen Mandrin implantiert und man kann dann einfach versuchen, durch ja Drehen mit dem Mandrin die Sonde wieder an die richtige Stelle zu legen. Das kennt ihr vielleicht auch von der Intensivstation, wenn der Passagiere Schrittmacher ein Stück verrutscht ist, dass man auch dann einfach manchmal durch ein Stück zurückziehen, wieder vorschieben oder so, es wieder an die richtige Stelle kriegt. Ähnlich funktioniert das dann auch eben hier bei der operativen Sondenrevision. Wenn die Sonden jetzt schon deutlich länger liegen, also ein Jahr oder noch länger, also wenn die wirklich gut eingewachsen sind, dann würde man in der Regel die alten Sonden liegen lassen, weil die dann auch teilweise in der Vene, über die sie vorgeschoben sind, mit eingewachsen sind. Es gibt zwar Systeme, wie man auch ja mit Lasern im Endeffekt die Sonde aus der Vene rausschälen kann und dann zurückziehen kann.
Das klingt wild.
Ja, ist auch häufig mit Komplikationen verbunden, Verletzungsgefahr von der Subclavia oder Cephalica oder auch tatsächlich von der Vena Cava Superior, die ja das letzte Stück des Weges in den rechten Vorhof darstellt. Und da passiert es immer wieder, dass die Patienten intraoperativ verbluten. Wenn jetzt aufgrund einer Sonnenendokarditis, die Sonde raus muss, dann ist das halt Pest gegen Cholera abwägen. Aber wenn es nur darum geht, dass eine Sonde gebrochen ist, dann würde man die alte Sonde in der Regel liegen lassen. Wenn jetzt bei Herrn Müller, wo die Sonde 2 Wochen erst alt ist, es zu einem Sondenbruch gekommen ist, dann braucht man natürlich trotzdem eine neue Sonde. Da könnte man die alte dann aber relativ einfach wieder rausziehen. Wenn jetzt Sonden liegen bleiben im Ventrikel oder im Vorhof, ist egal, aber eben nicht mehr mit dem Schrittmacher verbunden sind, dann kommt da zwar so eine Art Plastikkappe drauf, dass da an sich kein Stromfluss mehr drüber verläuft, aber die Sonden haben einen deutlich geringeren Widerstand, wenn sie nicht mehr im Aggregat angeschlossen sind. Und das hat den Nachteil, wenn die Patienten dann ins MRT gehen, heizen sich diese Sonden auf,
Ah, krass, das
und
wusste
es
ich nicht.
besteht die Gefahr von intrakardialen Verbrennungen. Das heißt, sobald Sonden im Herzen liegen bleiben, die nicht explantiert werden, sind die Schrittmacher offiziell nicht mehr MRT-fähig. Aus der Praxis ist es eigentlich so, ein MRT vom Kopf oder vom Unterbauch-Beckenbereich ist kein Problem, weil der Abstand groß genug ist. Ein
Oder vom Fuß oder so.
Thorax-MRT, genau, alles was noch weiter distal ist, ist eh egal, genau. Ein Thorax-MRT sollte nicht mehr gemacht werden, weil es einfach diese Überhitzungsgefahr gibt. Aber offiziell ist es dann nur noch off-label, also auch wenn man einen Becken-MRT oder so macht. Darüber muss der Patient entsprechend aufgeklärt werden.
Krass, das wusste ich nicht. Spannend. Was gibt's denn sonst noch für andere Gründe für Bradykardien bei PatientInnen mit Herzschrittmachern?
Das waren ja jetzt alles, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger mechanische Probleme, die dann halt zum Beispiel eben zu einem Reizschwellenanstieg oder so geführt haben. Es gibt auch noch funktionelle Probleme. Da ist das Hauptproblem oder die ausgeprägteste Variante der sogenannte Exit-Block. Das bedeutet, dass man im EKG zwar Schrittmacher-Spikes sieht, aber keinen anschließenden QRS-Komplex. Und das, obwohl der Stimulus beziehungsweise die Pacing-Amplitude eigentlich hoch genug ist. Das Myokard depolarisiert einfach nicht. Das kann zum Beispiel dann vorhanden sein, wenn es myokardiale Narben gibt, also wenn jemand einen Herzinfarkt in der Vergangenheit hatte und die Sonde genau dort liegt, wo halt jetzt die Narbe ist. Hyperkaliämie kann das Ganze tatsächlich auch machen. Myokardfibrosen, die dann zu einem Reizschwellenanstieg führen. Genau. Therapie auch hier wieder. Man versucht, die Amplitude des Pacings zu erhöhen, beziehungsweise die Zeitspanne zu verlängern. Oder eben je nach Ursache dann auch wieder die Sondenrevision, wenn natürlich eine Hyperkaliämie oder so die Ursache ist, diese entsprechend ausgleichen. Genau, das ist eigentlich so die wichtigste Differentialdiagnose.
Cool. Jetzt haben wir gerade über die Bradykardien bei PatientInnen mit Herzschrittmachern gesprochen. Es gibt natürlich auch noch Tachykardie-Herzrhythmusstörungen bei PatientInnen mit Herzschrittmachern. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich jeder Patient mit einem Herzschrittmacher auch in Anführungsstrichen normale Tachykardie-Herzrhythmusstörungen haben kann, wie jeder andere Patient auch. Zum Beispiel ein Vorhofflimmern, eine Tachyarrhythmia absoluta bei vorbekanntem Vorhofflimmern irgendwie im Rahmen von einem Infekt oder so. Und auch Breitkomplex-Tachykardien können bei PatientInnen mit Herzschrittmachern gleichermaßen auftreten. Es gibt jetzt aber natürlich auch aufgrund des Schrittmachers noch ein paar andere Differentialdiagnosen als Gründe für Tachykardie-Herzrhythmusstörungen. Karina, magst du dazu vielleicht noch was sagen?
Na klar, es gibt zum einen die Endless Loop Tachykardie. Das könnt ihr euch vom Prinzip her so ein bisschen wie eine AVNRT bzw. AVRT vorstellen. Es kommt zu einer ganz normalen Stimulation im Ventrikel, manchmal auch durch eine ventrikuläre Extrasystole ausgelöst. Und das führt zu einer entweder retrograden Erregung des Vorhofs oder tatsächlich auch wieder einem Fehlsensing, also dass der im Vorhof die Ventrikelaktion fälschlicherweise als Vorhofaktion wahrgenommen wird, also ein Oversensing im Endeffekt. Im Vorhof wird, wie gesagt, durch die Elektrode eine Aktion wahrgenommen, die wird dann wieder auf den Ventrikel getriggert übergeleitet und das führt wieder zur Ventrikelstimulation, die dann wieder retrograd auf den Vorhof in irgendeiner Art und Weise übergeleitet oder fehlgedeutet wird und so kommt es halt zu einer kreisenden Erregung über den Schrittmacher, die dann halt wieder auf den Ventrikel übergeleitet wird. Genau. Dann kann natürlich jegliche Form der atrialen Tachykardie einfach 1:1 auf den Ventrikel übergeleitet werden. Das können sowohl Sinustachykardien sein, wo es ja meistens irgendeine Art von Bedarfstachykardie ist, die auch ja bewusst tachykard übergeleitet werden sollen. Aber es kann auch bei Vorhofflimmern, Vorhofflattern der Fall sein. Normalerweise sind die Schrittmacher so eingestellt, dass es einen sogenannten Mode-Switch gibt. Also wenn Vorhofflimmern, Vorhofflattern, tachykarde Vorhofrhythmusstörungen wahrgenommen werden, geht der Schrittmacher in einen VVI-Modus über, dass der für eine gewisse Zeit lang den Vorhof ignoriert und einfach nur in der Kammer mit einer vorgegebenen Frequenz stimuliert. Meistens ist das dann trotzdem ein bisschen schneller als die eigentlich eingestellte Grundfrequenz des Schrittmachers, aber eben nicht tachykard. Es kann aber sein, aus welchen Gründen auch immer, dass der Mode-Switch nicht richtig funktioniert und dadurch dann, also weil zum Beispiel das Vorhofflimmern nicht erkannt wird und es deswegen tachykard übergeleitet wird. Das kann zum Beispiel wieder bei einem atrialen Undersensing der Fall sein. Rein theoretisch auch bei einem Vorhofflattern, wenn die zweite P-Welle immer exakt in den QRS-Komplex fällt. Das ist aber eher unwahrscheinlich, weil der Schrittmacher ja kein Oberflächen-EKG schreibt, sondern in jeder Herzhöhle selbst quasi einen EKG schreibt. Also immer eben misst, ob es eine Eigenaktion gibt oder nicht. Das heißt, selbst wenn die zweite P-Welle bei einem Vorhofflattern zeitgleich mit dem QRS-Komplex ist, sieht man es im Oberflächen-EKG vielleicht nicht, aber der Schrittmacher stellt eben trotzdem fest, dass doppelt so viele Vorhofaktionen wie Kammeraktionen vorhanden sind und sollte deswegen dann eigentlich auch in den Mode-Switch übergehen. Genau, dann kann es im Atrium auch, hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, wieder zu einem Oversensing kommen. Also es werden Störsignale als herzeigene Aktionen wahrgenommen. Dadurch denkt der Schrittmacher, es ist ein Vorhofflimmern und es findet halt wieder eine Triggerung auf den Ventrikel statt. Wie gesagt, mit Mode-Switch nicht so schnell, aber eben prinzipiell schon, oder wenn kein Mode-Switch eingestellt ist, weil die Patienten eigentlich kein Vorhofflimmern haben, dann wird halt die fehlgedeutete atriale Tachykardie, die ja eigentlich gar nicht vorhanden ist, trotzdem schnell auf den Ventrikel übergeleitet wird. Genau, dann hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, dass die Schrittmacher alle eingebaute Sensoren haben, die Sinustachykardien bei sportlicher Aktivität bewusst überleiten. Wenn jetzt dieser Sensor extrem überempfindlich ist, kann es natürlich auch sein, dass der einfach Bewegungen der Schulter oder so bereits als körperliche Aktivität wahrnimmt und dann auch fälschlicherweise eine höhere Herzfrequenz für den Ventrikel einstellt, wenn dort jetzt keine Eigenaktion vorhanden ist. Und dann zu guter Letzt noch der Entrance-Block. Das ist das Gegenteil vom Exit-Block und es handelt sich im Endeffekt um einen kompletten Sensing-Verlust, komplettes Undersensing im Ventrikel. Der Schrittmacher nimmt überhaupt nichts mehr wahr, stimuliert dadurch mit einer vorgegebenen Frequenz und das kann dann halt wieder zu einem RFT-Phänomen führen, also dass halt in der vulnerablen Phase des Herzmuskels, der Herzaktion stimuliert wird, was dann wieder zu malignen Herzrhythmusstörungen, also Kammerflimmern oder Sarcopenhaus-Tachykardien führen kann. Bevor es zu diesen malignen Herzrhythmusstörungen kommt, sieht man im EKG häufig Spikes in den R-Zacken oder T-Wellen.
Genau, wir haben euch, apropos EKG, ein paar sehr schöne Quellen verlinkt in den Shownotes und in der einen Quelle gibt es zu all diesen verschiedenen Phänomenen auch EKG-Beispiele, die man sich nochmal anschauen kann, damit das Ganze so ein bisschen plastischer wird. Was machen wir denn jetzt, wenn unser Schrittmacher-Patient eine Tachykarderhythmusstörung hat? Initial, also egal ob präklinisch oder innerklinisch, wenn der Patient instabil ist, gilt das Gleiche wie bei allen anderen Patienten, nämlich je instabiler, desto Strom, weil man Tachykarder-Herzrhythmusstörungen damit auch bei SchrittmacherpatientInnen in der Regel sehr gut behandeln kann. Carina, wie ist das denn jetzt mit diesem berühmten Magneten?
Genau, also eine Defibrillationsfunktion wird durch den Magneten abgestellt in dem Moment, wo der Magnet aufliegt. Bei Defibrillatoren, bei ICDs, bleibt die Schrittmacherfunktion aber vorhanden. Deswegen kann man bei einer Tachykarden-Herzrhythmusstörung bei einem ICD-Träger erstmal von außen mit einem Magneten nichts erreichen. Bei einem Schrittmacherträger bringt die Magnetauflage aber schon was, weil die Schrittmacher dann wieder in diesen Magnetmodus umgestellt werden. Wie gesagt, meistens ist das ein D00-Modus, also es wird halt im Vorhof und im Ventrikel stimuliert, aber nichts mehr wahrgenommen und nicht mehr darauf reagiert. Dementsprechend wird der Eigenrhythmus komplett ignoriert und damit ist aber die Herzfrequenz, die ist für die Magneten vorgegeben. Das ist zwar meistens etwas tachykarder als eine normale Herzfrequenz, die liegt je nach Hersteller so meistens um die 90 bis 100 pro Minute. Bei jedem Hersteller ist der Wert etwas anders. Damit sind die Patienten zwar noch ein bisschen tachykard, aber wenn die vorher eine 150er Frequenz hatten und man dann einen Magneten auflegt, werden die halt langsamer, wenn diese 150er Frequenz durch den Herzschrittmacher bedingt war. Aber wir haben natürlich auch hier wieder die Gefahr, wenn dann eben doch noch Eigenaktionen vorhanden sind, dass wieder die Gefahr der Stimulation in die vulnerable Phase vorhanden ist. Dementsprechend Magnetauflage immer nur unter Monitoring und in Defibrillationsbereitschaft.
Sehr gut, jetzt haben wir dieses Mysterium auch geklärt, weil ich habe das Gefühl, über diese Magnetauflage geistert in den Köpfen immer sehr viel Unsicherheit rum. Ich würde sagen, wenn du zu diesem Thema nichts mehr hast, dann kommen wir noch zu unserem zweiten Fallbeispiel.
Ja, da ist die Magnetauflage ja auch schon die richtige Überleitung für.
Genau, ihr werdet als Rettungsdienstteam alarmiert zu wiederholter ICD-Auslösung. Als ihr am Einsatzort ankommt, werdet ihr in Empfang genommen von Frau Schmitz, die euch direkt zu ihrem Mann bringt. Herr Schmitz sitzt im Sessel, ist blass und ein bisschen grau im Gesicht und berichtet euch, sein ICD habe in der letzten Stunde mindestens 10-mal ausgelöst. Während er dies berichtet, zieht er das Gesicht und greift sich an die Brust. Der ICD hat schon wieder ausgelöst. Euer Kollege reicht euch schon den Magneten und fragt, ob ihr denn bei den inadäquaten ICD-Auslösungen nicht den Magneten auflegen wollt, um den ICD zu inaktivieren. Irgendwie habt ihr so ein komisches Bauchgefühl und ihr entscheidet euch, dass ihr vielleicht doch zuerst gerne ein Standardmonitoring hättet, weil irgendwie gefällt euch der Patient nicht. Und siehe da.
Ja, also grundsätzlich, bevor ihr einen Magneten auflegt, wäre es toll, wenn ihr einmal ein Monitoring macht. Also egal, ob der Patient euch jetzt gefällt oder nicht.
ABCDE ist immer gut, würde ich sagen. Genau. Und siehe da, am Monitor hat der Patient tatsächlich eine VT mit schwankender Frequenz, so zwischen 150 und 180 pro Minute. Und der ICD hat völlig korrekterweise ausgelöst. Dieser Fall ist mir genauso passiert. Der ICD hat beim Transport ins Krankenhaus noch mindestens weitere 20 Mal ausgelöst. Wir haben dem Patienten dann zusätzlich noch Defi-Patches geklebt, weil er wirklich nicht so richtig gut war und wir ihn mehrere Etagen die Treppe runtertragen mussten. Einfach um ein bisschen Handlungsspielraum zu haben logischerweise keinen Magneten aufgelegt und haben dem Patienten ein bisschen Ketamin gegeben als Analgesie, weil die ICD-Auslösungen ihm doch sehr wehgetan haben und sind mit ihm ins nächstgelegene Krankenhaus mit Kardiologie gefahren. Genau, was machen wir also, wenn der ICD berechtigterweise auslöst. Ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, ABCDE, Monitoring und 12-Kanal-EKG und dann kann man auch bei allen PatientInnen, die einen ICD haben, dem ERC-Algorithmus bei Tachykarden-Herzrhythmusstörungen folgen. Das heißt, Antiarrhythmika geben, wenn der Patient stabil ist, zum Beispiel Amiodaron, extern kardiovertieren oder defibrillieren. Und wenn der Patient dann einen Sinusrhythmus hat, fragt man sich natürlich, warum hat er die Herzrhythmusstörung gemacht? Hatte er vielleicht einen Herzinfarkt? Deswegen lohnt es sich, sobald der Patient dann im Sinusrhythmus ist, auf jeden Fall noch ein 12-Kanal-EKG zu schreiben und den Patienten, so wie in diesem Fallbeispiel geschehen, ins Krankenhaus mit Kardiologie zu transportieren zur Ursachenforschung. Wie, du hast es vorhin schon ganz kurz gesagt, Carina, wäre denn der Ablauf, wenn jetzt, wie initial angenommen bei Herrn Schmitz, der ICD tatsächlich fälschlicherweise ausgelöst hatte? Und wie kann das zustande kommen, dass so ein ICD fälschlicherweise auslöst?
Genau, also Therapie der Wahl ist hier im Rettungsdienst die Magnetauflage. Wie gesagt, der Magnet inhibiert die Antitachykarde-Funktion, also dass der Defi eben nicht mehr schockt. Aber die Schrittmacherfunktion des Defibrillators wird dadurch nicht beeinträchtigt. Also auch wenn die Patienten schrittmacherabhängig sind und sie einen Defi haben, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr könnt da einen Magneten drauflegen. Die Schrittmacherfunktion wird überhaupt nicht beeinträchtigt. Bisschen wäre es auch hier wieder gut zu wissen, ob die PatientInnen jetzt einen älteren oder neueren Defi haben. Bei den älteren Modellen ist es häufig nämlich so, dass die Antitachykarde-Funktion komplett abgeschaltet wird, sobald nur einmal ein Magnet drauf lag. Wenn man den Magneten wieder wegnimmt, nochmal wieder drauflegt, nochmal wieder wegnimmt, dann kann es schon auch sein, dass die Schockfunktion wieder gegeben ist. Aber das ist halt immer ein bisschen unsicher. Bei den neueren Defis ist es so, dass nur in dem Moment, wo der Magnet drauf liegt, die Schockfunktion abgestellt ist. Bedeutet aber auch, wenn jetzt so ein Defi wirklich inadäquat andauernd auslöst, dass es Sinn macht, den Defi irgendwie mit Leukosilk oder den Magneten mit Leukosilk oder so oberhalb des Defis auf der Haut festzukleben, einfach für den Transport im Rettungsdienst, dass der da nicht verrutscht. Weil wenn er sonst verrutscht und runterfällt, dann kann es halt passieren, dass der Defi wieder inadäquat auslöst. Genau, das Ganze natürlich wie immer nur unter Monitoring und in Bereitschaft extern zu defibrillieren, falls der Patient dann doch ausgerechnet in dem Moment, wo man seinen eigenen ICD ausschaltet, eine maligne Herzrhythmusstörung entwickelt. Ursachen am häufigsten eigentlich wieder Sondendislokation im Ventrikel, wodurch es einfach zu einem Fehlsensing kommt. Aber ja, manchmal findet man auch keine ganz eindeutige Ursache. Wichtig ist, dass die Patienten dann ins Krankenhaus gebracht werden, wo der Defi dann sofort abgefragt wird. Fehlprogrammierungen können auch noch eine Rolle spielen, dass zum Beispiel Vorhoftachykardien fälschlicherweise als maligne Herzrhythmusstörung fehlgedeutet werden. Die Therapie ist dann halt abhängig von der Ursache, ob einfach eine Umprogrammierung reicht oder eben bei einer Sondendislokation halt wieder die Sondenrevision. Zu dem Thema Sondendislokation habe ich noch eine Anekdote, die mir so im Dienst passiert ist. Hatte ich eine Patientin, die ein oder zwei Tage vorher einen Defi gekriegt hat, aber auch also wegen einer schlechten Pumpfunktion letztendlich auch eine CRT-Therapie brauchte. Aber weil die Patientin im permanenten Vorhofflimmern war, hatte sich unser Oberarzt dazu entschieden, nur eine rechtsventrikuläre und eine linksventrikuläre Sonde zu implantieren und nicht die Vorhofsonde. Jetzt war es halt so, dass ich nachts dazugerufen worden bin von der Pflege, weil dieser Defi auch eben mehrfach innerhalb kürzester Zeit ausgelöst hat. Und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viel mit Schrittmachern zu tun, deswegen habe ich die Patientin dann auch an den Monitor genommen und über Nacht einen Magneten aufgelegt. Am nächsten Morgen dann gemeinsam mit dem Oberarzt den Schrittmacher abgefragt oder den Defi, um genau zu sein. Dort die Antitachykarde-Funktion dann auch über das Abfragegerät erstmal ausgeschaltet. Eben, wie gesagt, immer nur, während die Patientin am Monitor ist. Und in der Abfrage fiel dann auf, weil dieser Defi vorher so häufig ausgelöst hatte, dass die Patientin dann doch im Prinzip intern kardiovertiert wurde, also vom Vorhofflimmern, was eigentlich als permanent galt, wieder in den Sinusrhythmus gerutscht
ist. Habt ihr erfolgreich behandelt, sozusagen.
Sozusagen, genau. Ursache für die falsche Schockabgabe war auch hier eine Sondendislokation. Und da ja dann sowieso eine Sondenrevision notwendig wurde, hat sich dann der Oberarzt entschieden, da die Patientin ja doch Sinusrhythmus kann, jetzt auch noch eine atriale Sonde einzulegen, dass man dann halt doch wieder eine AV-sequentielle Stimulation durchführen kann. War super witzig.
Cool. Genau, das ist echt spannend.
Zur Therapie im zur Diagnostik im Krankenhaus gehört natürlich immer auch das Echo und wie gesagt das Röntgenbild des Thorax dazu, um Makrodislokationen zu erkennen.
Sehr, sehr spannend. Dann haben wir jetzt sehr ausführlich über Schrittmacher und ICDs gesprochen und über die Probleme, die daraus entstehen können. Vielen, vielen Dank, Carina, dass du uns an deinem ganzen vielen Wissen zu diesem Thema hast teilhaben lassen, weil das doch ein sehr komplexes Thema ist und jetzt doch auch ein sehr ausführlicher Beitrag geworden ist, haben wir nochmal ein paar Take-Home-Messages für euch. Für Schrittmacher, PatientInnen und ICD-TrägerInnen gilt grundsätzlich das Gleiche wie für alle anderen PatientInnen auch, nämlich initial ABCDE und je kränker, desto Strom. Man darf und soll trotz einliegendem Schrittmacher oder ICD bei Instabilität Strom verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sich häufig KollegInnen das nicht trauen. Deswegen wollten wir das gerne nochmal betonen. Genau, dann ist es so, wie Carina vorhin gesagt hat, die KardiologInnen im Krankenhaus freuen sich, wenn ihr den Schrittmacherausweis oder irgendwelche Unterlagen, die es zu diesem Schrittmacher gibt, einpackt, wenn ihr als Rettungsdienst draußen seid, weil da einfach viele wichtige Informationen drin sind. Zum Beispiel, was ist das für ein Device? Wie ist das vielleicht eingestellt? Und gab es da schon mal Probleme in der Vergangenheit? Dann ist es, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder die PatientInnen, die so ein Device haben, irgendwelche Probleme haben, immer wichtig, dass man sich überlegt, ist es ein Schrittmacher oder ein Defi oder beides und bewirkt eine Magnetauflage, daraus resultieren dann entweder eine starre Herzfrequenz, also bei einem reinen Schrittmacher, oder beendet sie nur die interne Defibrillationsfunktion und die Schrittmacherfunktion bleibt erhalten, nämlich beim ICD. Und dann sollte man sich auch immer fragen, wie bei unserem Beispiel von Herrn Schmitz, nützt bei dem aktuellen Problem eine Magnetauflage überhaupt oder ist die Reaktion des Devices völlig adäquat und haben wir eigentlich ein ganz anderes Problem? Genau, und schlussendlich sollten diese PatientInnen immer zeitnah in einem Krankenhaus mit Kardiologie vorgestellt werden. Wenn der Patient völlig stabil ist und es irgendwie werktags ist zu einer humanen Uhrzeit, dann kann auch eine Vorstellung beim niedergelassenen Kardiologen zur Deviceabfrage und Ursachenforschung ausreichend sein. Genau, und last but not least möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass PatientInnen mit Schrittmachern eine Lebenszeitinzidenz von einer Schrittmacherinfektion zwischen 1-3% haben. Das ist gar nicht so selten. Und es ist einfach wichtig, dass wenn ihr einen Patienten habt, der irgendwie einen Infekt hat, ihr nicht gar nicht genau wisst, wo, und der Patient hat zufällig auch noch einen Schrittmacher, insbesondere wenn ihr eine Bakteriämie habt, ihr immer daran denkt, dass eine Schrittmacherinfektion vorliegen könnte und auch hier das mit euren Kardiologen besprecht, weil das einfach häufig doch ziemlich große Konsequenzen hat für die PatientInnen. Genau. Habe ich was vergessen, Carina?
Nee, hast du nicht.
Sehr gut. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Wir brauchen noch ein Codewort für diesen Beitrag.
Sondenrevision.
Sondenrevision. Okay, das Codewort für den Beitrag zu Schrittmachernotfällen ist Sondenrevision. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.